Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Bevor wir reinstarten mit der Folge, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr als Bergzeit-Podcast-Hörende habt jetzt die Möglichkeit, einen von zwei 100-Euro-Gutscheinen für unseren Bergzeit-Shop zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, an unserer Bergzeit-Podcast-Umfrage teilzunehmen. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes und in unserem Bergzeit-Magazin. Dauert auch nicht lange, versprochen. Also, ihr helft uns mit Insights und wir verlosen zwei 100-Euro-Bergzeit-Gutscheine unter allen Teilnehmenden. Teilnehmen könnt ihr bis zum 31.08.2026. Vielen Dank und jetzt aber rein in die Folge. Ganz viel Spaß. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's Jan, euer Bergzeit-Host, und mir gegenüber sitzt heute Dr. Dirk Schulte vom Verband Deutscher Berg- und Skiführer. Servus Dirk, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Freut mich sehr.
Dirk, ich freue mich heute auch richtig auf die Aufnahme mit dir, weil wir dürfen nämlich verkünden, dass der VDBS und wir bei Bergzeit gemeinsam eine Kooperation an den Start bringen. Es wird ein gemeinsames Camp geben. Was genau wir da machen, das erfahrt ihr später im Verlauf des Gesprächs. Das lasse ich jetzt einfach derweil mal so als Cliffhanger stehen. Und es soll heute primär ja um das Berufsbild des Bergwanderführers bzw. der Bergwanderführerin gehen. Und bevor wir aber damit durchstarten dass unsere Hörenden auch einen Einblick zu dir bekommen, zum VDBS bekommen, magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen?
Ja, also ich bin der Dirk aus München. Ich bin im Hauptberuf Psychologe, arbeite sehr stark mit Führungskräften und nutze da auch dieses Spannungsfeld, diesen Erfahrungsgefahrenraum Gebirge, meiner zweiten Profession als International Mountain Leader. Und das nenne ich nicht so, weil ich Anglizismen so toll finde, sondern weil das Produkt, und es ist ein Produkt, so heißt, es bezeichnet den internationalen Standard der Ulmler, also dem Segment Bergwandern und Trekking. Und ich nutze sehr stark diese Gleichnisse zwischen am Berg führen und auch im Business halt sehr stark. Zudem bin ich noch in dieser Funktion Mitglied des Vorstandes vom VDBS, Verband Deutscher Berg- und Skiführer, und auch Mitglied des Lehrteams im Segment Bergwandern und Trekking.
Ziemlich, ziemlich umfangreich, kann man schon mal sagen. Heißt dann aber quasi deine Rolle beim VDBS, ich werde im Podcast jetzt einfach die Abkürzung verwenden, sonst wird es immer sehr, sehr lang, die ist aber dann wirklich eigentlich nebenberuflich, oder? Komplett?
Absolut nebenberuflich und auch ehrenamtlich, was die Vorstandstätigkeit betrifft. Das im Lehrteam natürlich nicht, das ist vergütet, aber auch in meinem Fall zumindest zweit/nebenberuflich, ja.
Was sind denn so deine favorite Bergsportarten? Also bist du dann auch selber überwiegend beim Wandern, Bergsteigen unterwegs oder geht's auch noch in irgendwelche anderen Richtungen?
Na, also ich bin sehr alpinistisch geprägt, von klein auf auch in den Bergen und gerne schneidig unterwegs immer gewesen. Und gerade beim Bergwandern und beim Trekking macht sich ein anderer Raum auf, weil man mit mehreren Menschen unterwegs ist und ihnen diesen Erfahrungsraum auch anders vermitteln kann. Wenn man etwas anspruchsvoller am Berg unterwegs ist, gehen andere Räume wieder auf. Ja, da ist man sehr stark mit sich beschäftigt und weniger dann auch mit der Umgebung, ob es jetzt Alpinhistorie ist oder sowas. Und das gefällt mir beim Bergwandern und beim Trekking sehr gut. Man kann sehr viel Wissensvermittlung betreiben. Wie sind die Alpen entstanden? Warum ist Gletscher? Ja, Gletscher, Wasser, Blau und auch Farbenlehre, alles Mögliche, was die Menschen so abseits auch interessiert, weil man sich auch darauf halt konzentrieren kann. Das finde ich einfach schön, so mit den Menschen da in Verbindung zu treten.
Ja, cool, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Noch eine kleine letzte Frage zu dir, einfach auch rein aus Interesse, weil du ja in beiden Sparten sehr tief drin bist. Wie viel hat Psychologie mit dem Bergsport zu tun? Das ist wahrscheinlich eine sehr umfangreiche Frage, aber ich könnte mir vorstellen, sehr viel.
Sehr, sehr viel. Also je anspruchsvoller das Gelände ist, hat es sehr viel individuell mit mir selber zu tun. Ja, also da ich gefordert bin in Auseinandersetzung mit dem Berg. Und wenn ich dann wiederum mit Gruppen unterwegs bin, wird es dann wieder sehr stark gruppendynamisch. Was macht das mit mir in der Gruppe und mit der Gruppe mit mir? Und da sind wir dann sehr stark im Thema nicht mehr Individualpsychologie, sondern gruppendynamische Prozesse. Und wie gehe ich dann mit mir in der Selbstführung und dann mit den anderen Gruppenteilnehmenden um? Also extrem viel. Und gerade bei Bergwandern und Trekking wird das Thema Gruppendynamik natürlich immer stärker ausgeprägt, weil man mit vielen Menschen unterwegs ist am Berg und auch mit einer großen Heterogenität. Das heißt, je mehr Menschen dabei sind, desto unterschiedlicher sind die Charaktere und auch deren Leistungsvermögen mental, wie aber auch technisch. Und das muss natürlich in irgendeiner Form auch bedarfsgerecht dann auch gemanagt werden und man muss damit umgehen.
Ja, voll. Das hast du, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Da könnten wir wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast drüber machen, über das Thema und über die verschiedenen Zusammenhänge. Ich glaube, da kann man sehr, sehr tief eingehen. Das könnten wir mal im Hinterkopf behalten. Aber heute soll es ja um ein anderes Thema gehen. Und lass uns mal noch kurz über den Verband Deutscher Berg- und Skiführer sprechen. Was ist denn so grob zusammengefasst die Aufgabe des Verbandes?
Also die Aufgabe des Verbandes, der wirklich ein wirklich historisch gewachsener Verband ist, ist 1969 auch unter anderem vom Anderl Heckmeier, ist einer der Erstbesteiger der Eiger Nordwand gewesen, gegründet worden, um das Berufsbild erstmal zu generieren, also Ausbildung zu betreiben von Nachwuchs, um das Berufsbild auch weiterzuentwickeln. Die Welt hat sich verändert, das heißt, es sind viele Teildisziplinen auch entstanden, wie auch das Bergwandern und das Trekking und auch das Klettern, was in gesonderten Disziplinen dann auch im VDBS organisiert ist. Und unsere Aufgabe ist es, all diese Berufsbilder weiterzuentwickeln und natürlich in eine erfolgreiche Zukunft auch zu führen.
Und wenn man jetzt mal so durch die Rollen durchschaut, also du bist jetzt Teil vom Vorstand, was gäbe es sonst noch so für Rollen, die beim VDBS auch besetzt sind? Also wie setzt sich das ganze Konstrukt so ein bisschen zusammen?
Also wir sind 8 Vorstände, ja, also per Satzung vom Präsident, Vizepräsident über Finanzvorstand und ganz wichtig natürlich Vorstand Ausbildung, weil wir sind natürlich auch im Verband ein Ausbildungsbetrieb. Also es ist unser Kerngeschäft, Nachwuchs auszubilden, um das Berufsbild, wie gesagt, weiterzuentwickeln. Und Beisitzer, Protokollführer, also es ist wie so Verbände und Vereine auch geführt werden, satzungsgerecht. So sind die Aufgaben innerhalb des Vorstands paritätisch verteilt, auch demokratisch Entscheidungen, die den gesamten Verband und die Weiterentwicklung betreffen, werden immer innerhalb der Vorstandschaft dann auch abgestimmt und auch gemeinsam beschlossen. Genau.
Also wirklich eine echt sehr, sehr wichtige Organisation für diesen ganzen Bereich, eben für die Ausbildung, für Bergführer, Bergführerinnen, aber eben auch Bergwanderführerinnen und Bergwanderführer. Und genau um die soll es heute auch so ein bisschen gehen. Lass uns mal den Themenschwenk dahin machen. Ich glaube, das Wandern boomt, ist gerade kein so ein richtiges Geheimnis. Wenn man meinen irgendwie Social Media Feeds schaut und so, überall sieht man Bilder, Videos davon. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass Wandern per se auch in jüngeren Generationen wieder richtig cool geworden ist. Mhm. Früher war Wandern manchmal so, ja, wenn man jetzt mit der Family in Wanderurlaub gefahren ist, dann war das halt irgendwie nicht so cool und man hatte da nicht so Bock drauf. Und jetzt ist es aber wieder durch alle Generationen richtig cool geworden und auch eben ja wieder angekommen, eine Sportart zu sein, die sich durch die breiten Gesellschaftsschichten auch zieht. Und ich glaube, dass dementsprechend natürlich auch der Need nach einem professionellen Guiding da ist. Würdest du den Eindruck so teilen oder hast du da irgendwelche anderen Entwicklungen festgestellt?
Absolut richtig. Also es war früher so, dass unsere Eltern und Großeltern, die sind wirklich noch so mit einem Flanellhemd und mit mit Kniebundhosen und alten Lederpatschen durchs Gelände gegangen. Und ja, mittlerweile aber auch, muss man sagen, Social Media unterstützt, ja, ist das einfach ein Rückzugsraum geworden, wo man einfach remote einfach zu mehreren sich eine gute Zeit machen kann. Und es ist auf jeden Fall cool geworden durch alle Altersschichten und wird auch dementsprechend genutzt. Und analog sind natürlich dann auch ganz viele Labels entstanden, die auch coole Klamotten produzieren und so. Das bedingt sich ja alles gegenseitig, ne? Also es gab eine Zeit, da hat man wirklich in der Schule, wenn man nach den Sommerferien gefragt wurde, und was habt ihr gemacht? Ja, wir waren 4 Wochen in Osttirol. Ja, das ist halt nicht mehr so. Das ist jetzt einfach eine andere Wahrnehmung. Das ist einfach cool geworden. Ganz klarer Fall. Führt aber auch, wir wollen auch ein wenig so kritisch spotten, führt aber auch zu Regionen in den Alpen, die wirklich mit dem Thema Overtourism, was es so in der Begrifflichkeit früher nicht gegeben hat, auch ihre Herausforderungen haben auf jeden Fall. Ja,
ja, Ja, voll, absolut. Jetzt springen wir mal direkt rein in auch so ein bisschen dieses Aufgabenfeld von potenziell Bergwanderführern. Gäbe es da die Chance, vielleicht sogar auch ein Stück weit mitzulenken? Also wenn ich quasi als Guide angefragt werde und es ist zum Beispiel vielleicht noch keine Tour fix geplant, dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich lenke es vielleicht auch in die Richtung, wo dieser Overtourism vielleicht nicht so da ist.
Absolut. Und das machen auch die Bergschulen teilweise, wo sie sagen, oh, hier ist schon wirklich ziemlich überlastet. Die gesamte Infrastruktur, Unterkünfte, Hütten, ja. Einfach ein Beispiel. Man muss nicht immer von Oberstdorf nach Meran über die Alpen gehen. Ja, man kann auch wesentlich östlicher, ja, Slowenien oder auch noch westlicher über die Alpen gehen. Also es gibt viele Trassen, die man mittlerweile und Wege, die man da nutzen kann. Und die Bergschulen lenken das auf jeden Fall. Und am Ende auch der Guide hat da die Möglichkeiten, da zu intervenieren, zu sagen, hey, lass uns doch nächstes Jahr ein Stück weit abseits, ja, so diese Hauptwege uns mal auf eine Tour vereinbaren, wo es ein wenig ruhiger ist, ja, wo wir noch ein Stück weit noch mehr uns da begegnen können und ausspannen können und wo man einfach unberührtere Natur auch noch erleben kann. Auf jeden Fall, definitiv. Ich finde das sogar sehr wichtig, um die Menge an Menschen auch ein Stück weit homogen über den Alpenbogen, wenn wir jetzt nur von den Alpen reden, auch ein Stück weit zu verteilen, um es auch ein Stück weit verträglicher für die Natur zu machen.
Ja, absolut. Jetzt sind wir schon so ein bisschen tiefer eingestiegen auch in die Aufgaben. Lass uns nochmal grob den Rahmen abstecken. Wie würdest du es definieren? Was macht ein Bergwanderführer, eine Bergwanderführerin?
Also in allererster Linie professionell, Klammer auf, was ist professionell, Klammer zu, können wir gleich nochmal vertiefen, einzelne Menschen oder Gruppen, also Teams, durch das Gebirge absolut so sicher zu führen, dass sie ein relativ tolles Erlebnis sich erarbeiten können, sie dabei zu unterstützen mit einer wirklich umsichtigen Führung, würde ich mal sagen. Mhm. Und dazu gehört es natürlich, wie plane ich eine Tour, wie schätze ich das Wetter ein, wie begegne ich den Risiken, wie sichere ich sie ab, wie gehe ich mit den Menschen auf der Tour um. Ja, also es sind schon recht viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen und es ist auch relativ verantwortungsvoll, muss man ganz klar sagen.
Dann nutze ich gerade mal die Frage, die du aufgemacht hast mit was ist professionell? Wie würdest du es denn bezeichnen? Wann ist man denn professionell in dieser Sparte unterwegs?
Also in allererster Linie, und jetzt kommt der Seelenklempner durch, ist es professionell, wenn ich immer vor den Menschen auf der Metaebene stehe. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, die Haltung ist eminent wichtig. Ich stehe vor diesen Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Und dann ist es auch egal, ob die einen oder anderen Personen mir vielleicht grundsätzlich persönlich näher wären. Alle sind gleich wichtig, alle sind gleichwertig. Das heißt, ich bin auf der Metaebene, ich bin allparteiisch, ja, und unterstütze alle gleichwohl. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, ja, um die Dinge wirklich auch nicht persönlich zu nehmen, um da einen wirklich differenzierten und professionellen Job an dieser Stelle zu machen, ist mit das absolut Wichtigste, weil von da aus wirklich alles Weitere, was man bewertet, analysiert, bewertet und entscheidend auch ausgeht. Die Haltung ist ganz wichtig. Die Menschen dürfen etwas ungeschickter sein. Die Menschen dürfen etwas langsamer sein. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen und alle unter einen Hut bringen. Und das ist wirklich die absolut wichtigste Botschaft, wenn wir von Professionalisierung sprechen.
Ja, finde ich einen richtig guten Appell auch. Jetzt ist es ja aber trotzdem so, man ist ja automatisch kein ausgebildeter Bergwanderführer, Bergwanderführerin, wenn ich jetzt meiner Familiengruppe sage, hey, ich kenne eine coole Tour, ich gehe voraus und kümmere mich darum, sondern es ist ja genau wie Bergführer, Bergführerin ein wirklich offiziell anerkannter Ausbildungs-Guide-Job in dem Sinne. Ich glaube nur, viele Leute haben ihn nicht auf dem Schirm, kann das sein? Also viele Leute, vor allem in der breiten Masse, kennen so dieses Bergführerbild, aber Bergwanderführer dann wiederum nicht. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr, aber wo ist denn so die Abgrenzung? Also kann man es wirklich voneinander splitten? Schon, oder?
Absolut. Also man muss den Fokus erstmal darauf hinlegen, was so das Thema auf der einen Seite Notfallsicherung betrifft und auf der anderen Seite Führungsinstrument. Also was staatlich geprüfte Berg- und Skiführende, ja, mit Seil und Pickel, Eisäxten, Eisschrauben als Führungsinstrumente agieren, ist maximal bei den Bergwanderführerinnen und Führer reines Notfallmanagement. Sie setzen in gewissen Situationen ein Seil ein, ja, aber nur, in Notfällen, um etwas mal kurzzeitig abzusichern, statisch. Es ist kein Führungsinstrument. Das hat dann zur Folge, dass die Grenze für das Bergwandern und Trekking sicherlich die Gletscherzone ist. Um eine Gletscherzone zu passieren, muss ich das Seil und alle anderen von mir eben genannten Instrumente als Führungsinstrument nehmen. Ja, genauso wie an der Felssteilwand ich schraubbar und auch im Winter im Eis mit Eisschrauben absichern muss, um die Menschen am Seil weiter mitzuführen. So findet das bei den Bergwanderführern nicht statt. Also es geht nur bis zur Gletschergrenze und das Seil und alle anderen Hardwareprodukte werden nur im Notfall teilweise eingesetzt und nicht zum Führen. Also das ist der markante Unterschied.
Ja, ich glaube, dadurch wird es auch sehr deutlich. Trotzdem, die Ausbildung zum Bergwanderführer, Bergwanderführerin ist ja auch sehr, sehr umfangreich. Wie lange dauert sie denn eigentlich?
Also mindestens 2 Jahre, ja. Kann auch mal 2,5, 3 Jahre sein. Sie muss aber bis 5 Jahre abgeschlossen werden. Sonst müsste das Ganze nochmal wiederholt werden. Also maximal hat man 5 Jahre Zeit. Aber wer wirklich sich intensiv in das Thema hineinarbeitet, schafft sie in etwas über 2 Jahre.
Okay. Und was würdest du sagen, was wären so die Grundvoraussetzungen oder für wen ist das interessant? Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, das klingt irgendwie spannend, ich habe auch Lust auf den Umgang mit Menschen, das wäre was für mich. Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, die sollten unbedingt erfüllt sein, ansonsten macht es wahrscheinlich wenig Sinn, sich darüber weiter Gedanken zu machen?
Also wir müssen unterscheiden zwischen auf der einen Seite zum Beispiel Bergsteiger und Bergführer und hier auch bergwandernde Personen und bergwanderführende Personen. Ich erlebe immer wieder die Verwechslung, dass es Menschen gibt, die sind dann, also waren bisher noch nicht so in den Bergen unterwegs, waren nicht so bergaffin, haben irgendeine coole Dolomitendurchquerung gemacht oder eine Alpenüberquerung und wollen sich dann bewerben. Also wir bilden keine Bergwanderer aus, sondern bergwanderführende Personen. Soll heißen, also sie müssen schon eine gewisse Erfahrung mitbringen in dem Bereich, dass man sagt, oh wow, ich bin schon ein paar Jahre unterwegs, weil Erfahrung ist etwas, was wir uns, da gibt's einfach keinen Shortcut. Ich muss einfach in unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Situationen, auch in Krisen am Berg meine Erfahrung gesammelt haben, um zu sagen, gut, ich denke, ich bin ein recht, ja, solider Bergwanderer, Bergwanderin. Und jetzt möchte ich das Rüstzeug erlernen. Wie führe ich denn professionell Gruppen? Dazu gehört natürlich einmal die Technik. Wie geschickt bin ich am Berg? Ja, wie bewege ich mich am Berg? Wie erfahren bin ich am Berg? Aber auf der anderen Seite auch natürlich, wie bin ich konditionell unterwegs? Aber vor allen Dingen in dem Segment ganz wichtig, ich habe es schon mal angeteasert, ist das Gruppenmanagement. Also ich muss in allererster Linie wirklich Lust darauf haben, Menschen zu führen und ganz wichtig, mich auf sie und ihr Leistungsspektrum einzulassen. Wenn ich vorher den Berg überwiegend als Sportgerät genutzt habe und will einfach nur Dampf machen und dann schauen wir mal, wer noch mitkommt hinter mir, ist das schon mal in der Haltung schwierig. Ja, also ich muss wirklich mich auf die Menschen einlassen, weil sie haben sehr, sehr, sehr unterschiedliches Leistungsspektrum und vom Tempo vor allen Dingen her. Ich vergleiche das immer mit Immobilienmakler. Wenn man sie fragt, was ist das Wichtigste beim Kauf der Immobilie, sagen sie immer Location, Location, Location. Am Berg ist es Tempo, Tempo, Tempo. Ja. Weil wenn ich überpace und zu schnell unterwegs bin, kann ich selbst relativ solide Gäste schnell instabil machen, weil sie sehr schnell dann irgendwann ihre Kräfte verbraucht haben und dann werden sie instabil, erst körperlich und dann auch mental. Weil wenn ich nicht mehr gut auf den Beinen stehe, macht das was mit meiner Psyche und das ist schwierig, weil psychologische Sicherheit ist alpine Sicherheit. Und wenn nicht mehr gegeben ist, sind wir nicht mehr professionell unterwegs.
Ja, es ist mal sehr spannend, das so auf den Punkt gebracht zu hören. Ja, wie oft kommt es denn vor, dass es so eine große Abweichung zwischen Selbst- und Fremdbild gibt? Also du hast gerade schon gesagt, es passiert immer wieder mal, dass Leute dann bei euch sich ausbilden lassen wollen, aber eigentlich noch gar nicht diese Fähigkeiten dazu haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in dem bergwanderführenden Bereich deutlich häufiger passiert als in dem Bergführerbereich, oder?
Ganz sicher. Weil man weiß bei den Bergführerinnen und Bergführern auf jeden Fall, da ist eine alpine Historie, da ist was gewachsen, ja, und da ist auch, weil es halt von den Ansprüchen her auch eine ganze Ecke höher liegt, ja, was wirklich der technische Anspruch auch nochmal betrifft im Gelände, ist da doch etwas, ist meine Beobachtung, mehr Demut, dass man sagt, oh wow, boah, ich muss das und das schon alles mal gegangen sein, hier die Nordwand, da den Grat und so, das sind schon krasse Eingangskriterien, ja, und da ist die, sage ich mal, die Hemmschwelle oder die Demut beim Bergwandern etwas niedriger, dass die Menschen wirklich so ein gutes Feeling von irgendeiner Tour haben, sagen, boah, das war so super, das hat super genial geklappt, ich bewerbe mich jetzt da einfach mal. Also das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber jedes Jahr auf jeden Fall. Und wir haben in der Spitze sehr viele Bewerbende oft, also in der Spitze mal 300 im Jahr. Das ist wirklich viel.
Okay.
Ja, und wir haben ja mittlerweile eingeführt, halt Berichte auch auszuschreiben, Tourenberichte, die gewisse Anforderungskriterien haben und um das ein Stück weit schon vorher zu selektieren. Aber immer wieder kommt es dazu, dass da Menschen sich auf jeden Fall melden und meinten sie, das würde reichen, so da mal ein paar gute Erlebnisse gehabt zu haben. Mhm. Aber das ist in Ordnung, das erklärt man dann und dann ist gut. Und das kann ja irgendwann nochmal der Fall sein.
Ja, wie du schon gesagt hast, beim Thema Erfahrung, da gibt es halt leider einfach keinen Shortcut. Die muss man einfach machen, ansonsten kann man sie sich nicht aneignen.
Nein, und ich sage immer, der Berg lügt nicht. Ja, also man kann sich viel erzählen in den ersten ein, zwei Phasen oder ein, zwei Längen, die man zusammen geht, sieht man sofort und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das, was unten gesagt wurde, ist nicht deckungsgleich mit dem, was man dann beobachtet. Und auch da muss man dann schnell bewerten und dann auch gemeinsame Entscheidungen fällen. Wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Es ist so, oft sind die Wünsche auch ganz groß und selbst mit Fremdbild geht gar nicht Hand in Hand und Augen sind größer als der Magen, wie man so schön sagt. Aber da sind wir halt gefordert, um das genau, dieses Feedback dann auch zu geben, zu sagen, hey, was ich hier beobachte, das wirkt so auf mich und im Sinne der Sicherheit sollten wir jetzt gewisse Dinge tun.
Ja, und das ist sehr, sehr sinnvoll und genau dafür ist ja auch so ein bisschen unsere Kooperation angedacht zwischen Bergzeit und dem VDBS. Es gibt nämlich ein Evaluation Camp im September. Das ist das, was ich eingangs erwähnt hatte, was wir jetzt auch schon kommunizieren dürfen. Da werden am 18. und 19. September, ist es, wenn ich richtig informiert bin, werden da 12 ausgewählte Teilnehmende die Möglichkeit haben, einfach mal einen Einblick zu bekommen, was sind die Ausbildungsinhalte. Es wird dann vor Ort verschiedene Tests auf eine Art und Weise geben. Du wirst auch mit dabei sein und dann können sich da eben potenzielle Kandidaten Feedback abholen. Jetzt habe ich es nur ganz grob überrissen. Magst du mal kurz nochmal erklären, was ist die Idee dahinter und was passiert dann auch die 2 Tage da vor Ort?
Ja, wir haben irgendwann festgestellt, Bergzeit und VDBS ticken von den Werten und von der DNA sehr ähnlich. Deshalb hat das jetzt einfach super toll gepasst, das gemeinsam da auf die Beine zu stellen. Und innerhalb dieser Zeit des Evaluation Camps können wir die Menschen schon mal vorab an die Anforderungen heranführen. Also was käme denn im Kompetenztest dann ja auf euch zu? Was wird überhaupt gefordert, damit sie wirklich sich ein Bild davon machen können, oh wow, ist das irgendwie relativ nah an mir? Oder doch schon sehr weit weg, ja, weil die Aspekte sind einmal, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, auf jeden Fall Kondition, ja, wobei man sagen muss, Kondition kann man reinarbeiten, das ist das kleinste Thema, ja, aber das zweite ist schon mal sehr wichtig, wie bewege ich mich und wie wohl fühle ich mich im alpinen Gelände, ja, weil beim Bergwandern ist man im alpinen Gelände unterwegs, bei den Bergführerinnen und Bergführern im hochalpinen Gelände, auch mit Sicherungstechnik, das ist es da nicht. Aber wir sind trotzdem im alpinen Gelände, auch mit Schneeflanken und mit Blockgelände im steilen Abstieg, Schuttrinnen auch im Abstieg. Da bedarf es auf jeden Fall einer gewissen Bewegungskompetenz und eines souveränen Tempos, wo man sagt, oh, derjenige weiß, was er tut, der kann sich im Gelände wirklich gut bewegen, im Abstieg sowie im Aufstieg. Und da schauen wir uns das an, so bis im ersten, zweiten Schwierigkeitsgrad, um das jetzt mal einzuordnen. Es gibt 12 Schwierigkeitsgrade. Wir sind beim Bergwandern, Trekking im ersten und zweiten. Das heißt, ich muss schon mal, aber mit relativ großen Tritten und Griffen, aber schon mal die Hände mit zur Hilfe nehmen. Ja, und es ist immer etwas steiler bis senkrecht, aber mit guten Griffen und Tritten. Aber wie bewege ich mich dort im Gelände? Und das schauen wir uns dann beim Evaluation Camp genau an und werden den Menschen dann auch wirklich Einzelfeedbacks geben, was wir beobachtet haben und wie wir das einschätzen. Und da ist es auch immer wieder wichtig, wie schätzen die Menschen sich? Wir fragen vorher immer, wie die Menschen sich auch erstmal eingeschätzt haben, um zu schauen, wo geht's da vielleicht nicht Hand in Hand und warum ist das so? Das ist wichtigste Führungskompetenz grundsätzlich im Leben ist Selbstreflexion.
Yeah.
Da muss man offen sein und die anderen Menschen als Spiegel auch nutzen und da auch offen für sein. Das ist wahnsinnig wichtig, weil am Berg wird es auch mal schnell gefährlich, wenn das eben nicht der Fall ist.
Ja, absolut. Das ganze Evaluation Camp findet ja an der Rappenseehütte oberhalb von Oberstdorf statt. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere Partner Allgäu GmbH, Oberstdorf Tourismus, die DAV-Sektion Kempten und Ortevox. Ohne die ist sowas natürlich auch nicht möglich. Dirk, du hast ja eingangs auch schon erwähnt, dass diese psychologische Komponente wirklich eine wichtige Rolle spielt. Wird auch das ein Thema sein beim Evaluation Camp? Also wie gehe ich mit Gruppendynamiken um? Was kann man da auch erwarten? Was wird da von mir als potenziell führende Person verlangt? Ist das auch Teil des Ganzen?
Absolut. Wir machen ein Intro über eine Stunde. Was für Phänomene tauchen am Berg auf? Der Berg ist gerade für Ängste ein Brennglas. Ja, es viel schneller spielen sich gewisse Abläufe am Berg oben ab. Ja, wenn eigene Bedürfnisse und Anforderungen nicht mehr so ganz Hand in Hand gehen, ich eine gewisse Forderung bis Überforderung spüre, was macht das mit mir, was macht das mit den anderen, wie gehen wir damit um, welche Phänomene sind das und wie können wir vor allen Dingen ganz wichtig mit diesen Phänomenen schon im Vorfeld ein Stück weit, um sie vielleicht aufzufangen, auch umgehen. Also es ist wahnsinnig wichtig, wie gehe ich schon ja in solche Touren hinein, welche Ansprachen mache ich, wie beobachte ich die Menschen, gebe ich schnell Impulse. Wir dürfen nicht vergessen, der größte Energiefresser am Berg ist das Hirn. Und je früher die Grübelkiste, wie ich immer sage, angehe und ich teilweise irrationale Ängste entwickle, ja, Befürchtungen entwickle, desto schneller stehe ich vielleicht nicht mehr gut auf den Beinen, weil wir vielleicht gar nicht denken, was könnte jetzt in der Person so vor sich gehen? Ja, also warum sollte ich vielleicht im Vorfeld etwas klarstellen? Ja, und das machen wir in dieser Stunde und in der Ausbildung natürlich ganz intensiv. Aber da kommen wir später, glaube ich, noch zu, weil das wahnsinnig wichtig ist, diese ganzen psychologischen Phänomene am Berg.
Du wirst aber auch nicht allein sein, oder? Du hast noch einen Kollegen mit dabei.
Ja, den geschätzten Thomas Steber. Seit langen Jahren arbeiten wir schon sehr vertrauensvoll zusammen. Der Thomas ist auch dabei, genau, auch sehr erfahrener, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, auch im Lehrteam der Bergführerinnen und Bergführer. Also wir zwei machen das.
Ja, cool. Und der Plan ist einfach wirklich zu sagen, hey, wenn jetzt Personen sich angesprochen fühlen und auch ein Interesse daran haben, ja, bergwanderführende Person zu werden, sich einfach schon mal ein Gefühl dafür abzuholen, wäre ich dafür geeignet, bringe ich das Zeug mit und vor allem auch, würde es mir Spaß machen. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Personen, die hätten das Zeug dazu und stellen dann aber vielleicht fest, okay, das, was von mir dort gefordert wird, macht mir dann am Ende aber auch gar keine Freude und dann macht es ja auch wenig Sinn, sich da irgendwie durchzubeißen. Und ich glaube, für sowas ist so ein Evaluation Camp extrem sinnvoll.
Total, ja. Auf der einen Seite könnte ich das rein hypothetisch, ja, das ist schon mal das eine. Und dann, wenn ich es kann, kommt ja immer so als nächstes die Frage, aber will ich das eigentlich?
Ja.
Weil das ist auch wichtig. Was ist mein Daily Business? Ja, also habe ich da überhaupt Lust drauf oder bin ich einfach nur super stark unterwegs? Aber ich habe gerade jetzt für mich in diesen 2 Tagen, und die werden, das kann ich jetzt schon sagen, sehr spannend und erkenntnisreich sein, ja. Aber dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage und sage, ich könnte das. Das habe ich jetzt rausgefunden. Ja, mit den anderen und mit den 2 Ausbildern. Aber will ich das überhaupt? Das ist wichtig, ja. Also es wird auf jeden Fall eine hochspannende Zeit und es werden in dieser auch Entscheidungsgrundlagen gefällt, in die eine oder in die andere Richtung. Und das finde ich absolut wichtig, weil wir können alles im Leben machen, aber es ist immer wichtig, es bewusst zu machen. Und da macht man sich bewusst und sagt, okay, ich habe mich jetzt bewusst dagegen oder dafür entschieden, genau.
Ja, absolut. Und es gibt auch noch ein kleines Schmankerl, was ich unbedingt noch ankündigen muss. Es ist nämlich so, dass dann quasi ein Talent da ausgewählt wird, was dann von uns, von Bergzeit über die kompletten, ja, mindestens 2 Jahre Ausbildung auch begleitet wird, redaktionell begleitet wird, aber natürlich auch einen Support bekommt. Einmal im Sinne von 2.000 Euro Equipment, Da wird es quasi einfach ein Equipment-Paket geben, beziehungsweise einen Gutschein für den Shop, wo man sich entsprechend ausstatten kann, und die anderen 2000 Euro für die entsprechende Kursgebühr, also ein Gesamtunterstützungspaket von 4000 Euro. Man kann sich für das Evaluation Camp nicht irgendwo anmelden, heißt, man muss sich dafür bewerben. Das könnt ihr bis zum 14.8. tun. Der Link ist in den Shownotes vom Podcast, und ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, um da mal potenziell reinschnuppern zu können. Dirk, ich würde mit dir jetzt dann gerne mal noch einen Schritt weitergehen. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Evaluation Camp war und dann sagt, hey cool, das ist meine Sache, ich möchte weitermachen, ich möchte da eine Ausbildung machen. Wie würde es dann weitergehen? Also wie ist der Prozess bis zur Ausbildung und was passiert dann auch in der Ausbildung in diesen mindestens 2 Jahren?
Also erstens wird man dann zum Kompetenztest eingeladen und zugelassen. Ja, der findet im Tannheimer Tal in der Regel statt. Und mit wechselhaften Bedingungen, manchmal ist es schon etwas herbstlich, kann sein, dass dann auch schon mal was reingeschneit oder auch eisig ist. Mhm. Ja, also das ist immer ein Stück weit anders. Und da schauen wir uns genau diese Sachen an. Einmal Kondition, einmal Technik im Aufstieg mit einem Kletterparcours. Wir arbeiten mit Parcours und auch im Abstieg, soll heißen, es müssen steile Schotterrinnen relativ zügig, aber sicher abgestiegen werden. Genau, das ist so der Schwerpunkt. In der Regel lassen wir so insgesamt um die 80 Personen zum Kompetenztest zu. Mhm. Davon wiederum wählen wir dann maximal 36 Personen aus, die dann für die Ausbildung zugelassen werden. Und dann startet das Ganze dann erstmal mit dem Theorielehrgang für den Sommer, wo wir erstmal uns anschauen, wie plane ich überhaupt eine Tour? Wie schaut das überhaupt mit Kartenkunde und Orientierung aus? Uns ist sehr wichtig, ja, Komoot und Outdoor Active, alles toll, aber man muss auch wirklich auch noch mit Karte, Geländeabgleich, wenn das alles mal versagen sollte oder ich mein Handy verliere, muss man wissen, was man tut. Das ist Fakt, ja. Also das alles vermitteln wir, und natürlich auch Wetterkunde, Erste Hilfe, alle wichtigen Aspekte. Und dann geht es dann in das erste große Modul Sommer, also ein reiner Ausbildungsmodul, eine Woche. Mhm. Und danach geht's dann in den Theorielehrgang 2 für Winter, und da kommen natürlich die Winteraspekte dazu. Und da sind wir auch beim Thema, was auch ein messerscharfes Differenzierungsmerkmal zu den Bergführerinnen und Bergführern ist. Wir arbeiten nicht mit Skiern, rein mit Schneeschuhen. Ja, und bei den Bergführern und Bergführern gibt es natürlich auch noch das Thema Skitouren. Das gibt es beim Bergwandern nicht. Und da gibt es dort auch nochmal die Einführung. Und wie sehen die ganzen Aspekte, die ich gerade genannt habe, aber auch im Winter aus? Das sieht ja dann nochmal etwas anders aus. Und auch ganz wichtig, gerade im Hinblick Lawinengefahr. Wie sieht es mit dem Lawinenmanagement aus? Überhaupt, wie entstehen Lawinen? Wie sieht das mit dem Schneeaufbau aus und welche Hilfsmittel gibt es da? Also LVS, ja, Geräte, um Verschüttete zu finden und dann auch im Idealfall auch zu bergen. Dieses ganze Handling findet da statt. Und dann findet auch mein Modul innerhalb der Ausbildung statt, also Führung und Konfliktmanagement am Berg. Ein ganzer Tag, wo wir genau diese Cases durchspielen, auch mit Rollenspiele. Was kann alles passieren? Wie geht man damit um, um sich dann auch schon für das nächste Wintermodul zu wappnen und das auch schon mal mit reinzunehmen, um auch nachher, wenn dann man in den Aspirantenstatus bekommt, in die 15-tägige Praktikumszeit schon mal mit Menschen und mit diesem Rüstzeug aufzustarten, weil das da sehr hilfreich ist. Wir hatten mal ganz am Anfang das Thema relativ zum Schluss und haben dann die Erfahrung gemacht, nein, das gerade das Thema Gruppenmanagement sollten wir nach vorne ziehen. Das ist wichtig, sehr früh schon. Und da gibt es, wie gesagt, das 15-tägige Praktikum bei einer Bergschule, wo mit Unterstützung von schon etablierten führenden Personen dann halt Touren durchgeführt werden unter Anleitung. Die müssen dann bestätigt werden. Und dann geht es dann in die Prüfungslehrgänge, Sommer wie Winter, wo der Charakter sich etwas ändert. Das heißt, all das, was wir uns angeeignet haben, geht dann eher in einen Prüfungsmodus unter. Aber für uns ist eins immer wichtig, wir prüfen nicht rein ab. Für uns ist das trotzdem immer noch ein großer Entwicklungscharakter, ja, wo auch Dinge anders laufen können, als wir es vielleicht uns vorher vorgestellt haben. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, da wird nicht eine Woche lang messerscharf nur abgeprüft. Nein, auch das hat einen Entwicklungscharakter. Wir geben uns 360-Grad-Feedback und nehmen auch daraus immer, und das wird auch sehr wertgeschätzt, obwohl es geprüft wird, auch nochmal sehr viel Entwicklungspotenzial mit raus und Erkenntnisse. Und dann gibt es noch einmal das Sommerbiwak. Da geht es mehr so im Schwerpunkt darum, 3 Tage. Wie schaut das denn so mit dem ganzen, ja, wenn wir auch mal draußen schlafen müssen, wenn wir es nicht zur Hütte schaffen, wie sieht das aus in der Nacht? Und wenn dann irgendwie die Bedingungen unangenehm werden, wir müssen in der Nacht vielleicht dann auch noch absteigen, wie sieht das da im Dunkeln mit der Orientierung aus? Oder wenn wir einen Fluss überqueren müssen, also diese ganzen Worst-Case-Szenarien, so im Survival-Charakter. Mhm. Und das Gleiche dann auch noch mal im Winter. Was ist, wenn wir draußen irgendwie bivakieren müssen? Was ist ein Iglo? Wie bauen wir ein Iglo? Wie schlafen wir in einem Iglo? Und wie starten wir von da aus dann irgendwie dann die Weitertour mit Schneeschuhen? Auch 3 Tage, ja. Also alles spannende Module, bis es dann zur Zulassung, zur Rümler-Prüfung geht. Die geht über 2 Tage und hat erstmal einen Theorieteil, wo wir all das, was wir vermittelt haben, theoretisch nochmal abgefragt wird und dann auch einen angliedernden Sprachtest, wo wir dann auch nochmal die wichtigsten Vokabeln aus dem Alpenraum auch nochmal abfragen. Das heißt, wie heißen die wichtigsten Begriffe, ja, um sich wirklich im Führungsalltag sprachlich auch zurechtzufinden auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch.
Okay.
Genau, und dann kommt die Zulassung für alle, die dann bestanden haben für den 2. Tag und das ist der praktische Tag. Und da gehen wir wieder in einem Parcours und da werden so die wichtigsten Aspekte abgeprüft in einem, ja, in einem Workflow, in einem Lifecycle, so wie es auch wirklich am Berg ist, wenn es herausfordernde Situationen gibt, auch im Bereich Notfallmanagement, auch mit einem Fixseil, wie sichere ich da was ab, um da Menschen an diesem Seil in Sicherheit zu bringen oder auch wieder abzulassen. Und genau, und dann wäre dann auch die Ausbildung mit dem Rümler-Zertifikat, was analog ist zur IVBV bei den staatlich geprüften Berg- und Skiführer, sind also überhaupt die einzigen 2 internationalen Verbände, die eine einheitliche Qualitätssicherung garantieren. Also einmal die Rümler bei den Bergwanderführung, einmal die IVBV bei den staatlich geprüften Berg- und Skiführern.
Ja, wow. Vielen, vielen Dank für den detaillierten Einblick. Ich glaube, es ist mal richtig gut, das so zu hören, weil daran erkennt man dann schon, wie umfangreich das ist und wie viele Anforderungen das auch einfach hat. Und dass es nicht einfach was ist, was ich jetzt mal schnell hier vielleicht in ein paar Tagen erledigt habe. Deswegen vielen, vielen Dank dafür den detaillierten Einblick. Jetzt noch eine Frage vielleicht zum Abschluss des Podcasts auch. Wenn ich dann die Ausbildung in der Tasche habe, wie schauen denn dann danach meine Perspektiven und Möglichkeiten aus?
Also sehr gut, auf unterschiedlichsten Ebenen. Die meisten suchen natürlich den Weg, auf freiberuflichen Basis für eine Bergschule zu arbeiten. Und manche machen sich selber als Bergwanderführer führenden Schule selbstständig und bieten selber Touren an. Aber ich würde sagen, die meisten, also 80-90%, arbeiten für Bergschulen. Die haben eine professionelle Infrastruktur, die dann natürlich genutzt werden kann. Und am Ende einer jeden Saison kann man dann seine Präferenzen der Bergschule mitteilen und sagen, wow, ich kann von dann bis dann an diesen Zeitfenstern. Oder die Bergschule macht es andersrum. Sie stellt die Touren dann online und alle können sich drauf buchen und bewerben lassen. Und dann versuchen sie immer so einen gerechten Ausgleich zu schaffen, sodass man für die nächste Saison im Idealfall komplett durchgeplant ist. Und das ist halt, ja, das ist angenehm, ja. Also deshalb sind eher diejenigen, die sich selber selbstständig machen, eher in der Unterzahl, würde ich mal sagen. Es ist immer ganz spannend, weil auf der VDBS-Seite sind dann potenzielle oder empfohlene Tagessätze ausgeschrieben. Und der ist jetzt in unserem Segment bei knapp 400 Euro. Das ist aber wirklich, wenn ich selber eine Tour wirklich durchgeplant habe, logistisch auf die Beine gestellt habe, wenn ich sie anbiete, und dann auch alleine durchführe. Das ist nicht das Honorar, was ich bei einer Bergschule bekomme. Das liegt in der Regel so zwischen 200 und 300 Euro, je nach Bergschule. Es ist etwas unterschiedlich. Ich betone das gerade extra, weil wir hatten mal den Fall, dass jemand in der Ausbildung war und der war wirklich schon im Winterlehrgang und abends der Hütte haben wir drüber gesprochen und dann über das Honorar und er fragte dann, ja, so und so ist ja schon nicht schlecht. Und dann sage ich, naja gut, das ist natürlich gut, ne? Und dann nannte ich die Summe und er war völlig aus allen Wolken gefallen und sagte, was, nur 260 Euro? Ich habe gedacht 400 pro Tag. Er hatte sich nicht wirklich im Vorfeld damit so intensiv auseinandergesetzt. Er hat die Ausbildung natürlich beendet und führt auch sehr erfolgreich. Aber ich fand das ganz interessant mal, ja, das war ihm gar nicht so sehr bewusst. Er hat nur auf den empfohlenen Tagessatz, der, wenn man wirklich selber auf eigene Rechnung sozusagen agiert. Also es ist wichtig, dass man sich mit den Voraussetzungen auseinandersetzt, mit den Anforderungen, die wirklich auch unterschiedlich sind, also da wirklich auch ernsthaft mit auseinandersetzt und mit dem, was man auch später damit machen möchte, wenn man das so als, wie man so schön sagt, als Zusatzberuf oder als Ergänzungsberuf, Kombinationsberuf sieht, da muss für einen so persönlich der Business Case einfach stimmen, ja. Wenn man sagt, nein, ich mache jetzt nur noch Bergwanderführungen und ich habe mir das ausgerechnet, bei 400 Euro am Tag geht sich das für mich aus, um zu überleben, dann wäre das etwas schwieriger an der Stelle gewesen.
Ja, absolut. Aber ich glaube auch so kleine Details, oder es ist gar kein so ein kleines Detail, aber so wichtiges Details, die ja muss man sich vorher einfach Gedanken drüber machen. Und auch dafür ist ja vielleicht so ein bisschen das Evaluation Camp auch da, dass dann die Teilnehmenden alle Fragen stellen können, die sie dann einfach interessieren. Und ich glaube, sie haben dann mit euch beiden einfach sehr, sehr erfahrene Personen vor Ort, die dann auch alles beantworten können.
Ja, absolut. Es ist, wie gesagt, da ist keine Grenze gesetzt. Es gibt absolut keine dummen Fragen, alles ist erlaubt, alles das, was einem Licht ins Dunkel bringt, wo man sagt, hey, will ich das, ja, kann ich das? Und deshalb werden wir da auf jeden Fall sehr intensiv durch alle Fragen durchgehen, die sich da auftun.
Perfekt. Also nochmal, wenn ihr euch da bewerben wollt und es spannend findet, dann schaut gerne mal den Link in den Shownotes vom Podcast. Das Ganze geht bis zum 14.8. kann man sich bewerben und dann findet es am 18. und 19. September auf der Rappenseehütte oberhalb von Oberstdorf statt. Gut, Dirk, ich würde sagen, das war jetzt schon mal ein umfangreicher Einblick. Haben wir irgendwas vergessen, was du sagst, ist noch ganz wichtig, dass wir das erwähnen oder erzählen? Oder haben wir alles gestriffen?
Also ich würde gerne noch einen persönlichen Appell senden.
Ja, gerne, gerne.
So, ja, es ist immer so irgendwie so ein bisschen überstrapaziert mit Traumberuf oder sowas. Für mich ist es ein Traumberuf, ja. Weil ich bin einfach gern mit Menschen in Verbindung, vor allen Dingen in so einem tollen Erfahrungsraum, wo wir alle unsere Erfahrungen miteinander machen können und den Menschen wirklich, die dabei zu unterstützen, so tolle Erlebnisse zu machen, das ist einfach wunderschön. Und ich bin so oft dann auf dem Heimweg und bekommst Lächeln nicht aus dem Gesicht und denk, wow, und dafür hast du jetzt auch noch Geld bekommen. Ja, weil es einfach super schön ist. Ja, es ist wirklich, finde ich, sehr befriedigend und ein wunderschöner Beruf, weil wir dürfen nicht vergessen, die Menschen kommen dorthin, um eine gute Zeit zu haben. Das ist so, ja. Das mag ja vielleicht nicht immer so gelingen, weil man sich dann manchmal auch ein bisschen selber im Weg steht oder so. Das kann passieren, aber sie dabei zu unterstützen, dass da der ein oder andere Knoten platzt und dann am Ende, wenn man sieht, man ist als Gruppe gestartet und als Team angekommen, das ist einfach eine tolle gemeinsame Entwicklung. Auch bei allem, was sich da uns in den Weg gestellt hat, gemeinsam Antworten drauf zu erarbeiten und Lösungen zu erarbeiten, ist einfach total schön. Also es ist ein Traumberuf für mich.
Perfekt. Ich würde sagen, bessere Schlussworte kann man gar nicht finden. vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank generell, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, dann solche Dinge wie das Evaluation Camp zu machen. Es ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, es hat einen extrem großen Mehrwert. Und aber auch vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, ich danke dir, Jan, für die Einladung. War toll, hat mich gefreut. Danke dir vielmals.
Sehr schön. Und an euch da draußen noch der kleine Appell, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Review da. Wir freuen uns immer über Feedback und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Bergzeit.